Hallo, hier ist Axel.
Hallo, hier ist Mirko.
Und wir sind heute wieder bei Sigma 2 Foxtrot.
Bei sigma2foxtrot.com. Heute haben wir wieder einen Gast, über den wir uns richtig freuen, Balthasar von Weimann. Hallo Balthasar, wie geht's dir?
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein kann, zum zweiten Mal.
Ja, wir hatten ja schon in Folge 5 unseres Podcasts über deine Arbeit an der Hörspielfassung zu Ender's Game gesprochen. Und angekündigt, dass wir uns mit dir über diesen doch sehr wichtigen Science-Fiction-Roman nochmal unterhalten wollen. Ich hatte ja auch schon damals gesagt, dass Ender's Game für mich persönlich den Wiedereinstieg ins Science-Fiction-Lesen bedeutete und dass ich an dem Roman ja lange rum überlegt habe. Auf der einen Seite erschien es mir vorhersehbar, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, Orson Scott Card ist so ein versierter, so ein etablierter Autor. Da muss mehr hinterstecken. Wie waren eure Leseerfahrungen, Balthasar?
Also wenn ich mich erinnere, es war späte 80er, frühe 90er, dass mir der Roman begegnet ist. Auf Empfehlung eines Freundes, gerade zu Beginn des, ganz zu Beginn des Studiums, habe ich mir den Roman gekauft und dachte, ja gut, so ganz bisschen wusste ich, aber ganz bewusst nicht gespoilert, habe ich mit dem Roman angefangen. Und erinnere mich daran, dass ich am Anfang ein bisschen, ja, ein bisschen enttäuscht war, weil ich den Eindruck hatte, ja, wir haben das schon mitgekriegt, hochtalentiertes Kind, ja, da gibt es Gesellschaft, ja, da gibt es diese Geräte da im Nacken und dieses Warten auf die Invasion und so. Und es war mir alles ein bisschen repetitiv am Anfang. Ich dachte dann so, ja, es wäre ich mal ganz nett, wenn es auch mal eine Situation gäbe, wo der Ender nicht das Wunderkind ist, nicht die beste Lösung hat, sondern auch mal ein anderer ihn inspiriert oder die Führung wirklich übernimmt. Und zwar nicht nur, weil er jemanden austrickst, sondern weil er vielleicht genauso gut oder besser ist. Und hatte ich also. Bohne hatte ich da so ein bisschen in der Hoffnung, dass da irgendwas passieren würde, aber na gut, war aber nicht. Und ich dachte dann so, wo soll denn das jetzt noch hinführen? Und dann hat so ganz langsam Schritt für Schritt habe ich dann gemerkt, dass es mir doch nicht so leicht fiel, den Roman aus der Hand zu legen. Und dann eigentlich so, als ich dann über die Hälfte rüber war, hat es dann Spaß gemacht, bis zum großen Knall sozusagen. Und dann hatte er mich.
Ja, das ist interessant. Also diese Enttäuschung, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ging mir tatsächlich ähnlich. Und wie du gerade sagst, das kann ich voll und ganz bestätigen. Ich wollte nicht glauben, dass das wirklich alles ist, dass das, ja, ich will ungern das Wort platt benutzen, aber man liest es in manchen Rezensionen immer wieder, dass die Handlung viel zu einfach dargestellt sei, aber. Und dieses Aber, das ist eine faszinierende Sache und da werden wir uns heute noch drüber unterhalten. Axel, wie war deine Erfahrung?
Ja, ich wollte noch dazu sagen, dass das vielleicht teilweise als platt empfunden wird. Card selber hat sich dazu in dem Vorwort zu der überarbeiteten Fassung in den 90er Jahren geäußert. Ich habe den Roman so klar und zugänglich wie möglich geschrieben. Die Leser sollten kein literarisches Vorwissen oder auch nur Kenntnisse in Science Fiction benötigen, um die Geschichte in ihrer einfachsten und klarsten Form zu verstehen. Also da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das ganz bewusst so gestaltet worden ist, um ja nachher am Ende das die große Überraschung bringen zu können oder um halt auch die ganzen ja tiefer schichtigeren Sachen, die wir wahrscheinlich heute auch noch besprechen werden, anbringen zu können. Was meine eigene Leseerfahrung betrifft, so muss ich gestehen, ich habe ja mit dem Film angefangen, also ich habe zuerst den Film gesehen, das heißt, ich hatte zu den ganzen Dingen, die da beschrieben werden, hatte ich halt schon feste Bilder im Kopf und gerade diese Kampfraumgeschichten, die ja auch in dem Film sehr spektakulär dargestellt werden, gut, die waren natürlich schon sehr plastisch für mich. Das war einfach dann ja nochmal eine interessante Nachlese, eben lesen zu können, wie hat er das beschrieben und wie haben die das in dem Film umgesetzt. Also mir ging es da teilweise dann ganz klar erstmal um so technische Geschichten, wie sind die Charaktere umgesetzt. Was ihr teilweise beschrieben habt, das ging mir nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ja, das ist ja jetzt relativ vorhersehbar alles. Im Gegenteil, ich fühlte mich teilweise sogar von diesem, ja, sehr, sehr hohen Technikanteil oder von diesem militaristischen so ein bisschen weil das nicht meins ist, teilweise so ein bisschen angeödet beim ersten Lesen. Mir ist dann natürlich, als ich den Roman durch hatte und als ich drüber nachgedacht habe und auch in der anschließenden Beschäftigung, dann sind mir natürlich diese ganzen Dinge auch aufgegangen, die Orson Scott Card da anspricht. Und da kann ich dir zustimmen, Mirko. Du hast es im letzten Podcast gesagt, man merkt, was für ein cleverer Autor Orson Scott Card ist. Und das ist so ein bisschen das Resümee, was ich dann auch am Ende des Buchs habe. Mich beeindruckt einfach diese Anhäufung von originellen Motiven und Situationen, die aber auf der Oberfläche so klar und einfach dargestellt werden, dass man ihnen halt gut folgen kann. Und dann aber, wenn es an so eine Interpretation geht, eröffnen sich so viele neue Ebenen: Schuld, Unschuld, Moral, Missbrauch, Manipulation etc., Religion, was es da nicht alles gibt. Dann kann man halt nochmal ganz anders in den Roman einsteigen. Und das ist das, was mich so fasziniert.
Es schildert eine Gesellschaft, die... Man hat das Gefühl, dass die Gesellschaft, die er schildert, Mittel zum Zweck ist, um uns diesen moralischen Gestus, den er dann am Ende entwickelt, zu transportieren. Die Kinder, und es sind Kinder, Ender ist, glaube ich, fast 6 Jahre erst, als der Roman einsetzt, wirken nicht wie Kinder. Also das ist mir den ganzen Roman über aufgefallen. Man vergisst hin und wieder, dass es Kinder sind. Nun, wenn man die Hörspielbearbeitung von dir, Balthasar, hört, dann ist es ja natürlich sehr eindeutig. Aber hattest du beim ersten Lesen das Gefühl, dass du manchmal diese Ebene verlässt und sagst, hier reden keine Kinder, hier reden Jugendliche oder fast schon Erwachsene?
Ja, bei der Hörspielbearbeitung war es natürlich so, dass wir die ganz vor einem Dilemma standen. Card selbst hat gesagt, das Alter der Protagonisten darf nicht verändert werden. Also wir müssen etablieren, dass die halt irgendwo 6 oder 7 Jahre alt sind zu Beginn der Geschichte und nicht sehr viel älter so gegen Ende. Das Problem ist, 6- bis 7-jährige Kinder als Hörspielsprecher mit so viel Text ist praktisch unmöglich. Das ist auch von der Durchführung praktisch unmöglich. Deswegen waren wir bei der Suche und auch beim Durchlesen des Textes immer davon ausgegangen, es müssen dann eigentlich, Jungs müssen dann Kinder vor dem Stimmbruch sein, damit man ihnen das noch abnimmt. Und in dem Moment, als ich mir den Text durchlas, sagte ich, 6- bis 7-Jährige, die machen nicht solche Sätze. Die sind viel zu komplex, viel zu korrekt in der gesamten Grammatik. Und mir ging es dann dabei auch noch, meine Güte, wenn die ganze Zeit so reden, ist doch vollkommen logisch, dass sie die ganze Zeit Klassenkeile kriegen. Ja, also solche Typen sind, die immer so im Schriftdeutsch reden, das sind so Strebertypen und mit denen kann man nichts anfangen. So ging es mir beim Durchlesen des Textes und ich stellte fest, Card, der ja das Manuskript selbst geschrieben hat und ich dann die Übersetzung in die Hand bekam, dass er sich an der Stelle auch von dem Roman kaum entfernt hat, so rum. Und so hatte ich dann bei der Bearbeitung dann konkret eigentlich doch eher so, 9- bis 10-Jährige vor Augen und nicht Erstklässler. Denn das erschien mir wirklich von der Charakterisierung sehr fremd. Nun kann man natürlich sagen, Science-Fiction-Welt in der Zukunft, kann sein, dass sich diese Entwicklung in Richtung ADHS-Kinder immer weiter fortsetzt und die dann schon mit 5 sozusagen auf einem ganz anderen sprachlichen, aber nicht mentalen Level sind. Aber es fiel mir doch ein bisschen schwer, mir das vorzustellen.
Axel?
Ja, ich kann das nachvollziehen. Man ist natürlich gerade in diesem Punkt besonders versucht, seine eigenen Lebenserfahrungen abzugleichen mit dem Geschehen im Roman. Aber für mich hat sich eigentlich am Ende des Buchs herausgestellt, dass man da immer so ein bisschen aufs Glatteis gelangt und dass Card da einfach Entscheidungen getroffen hat, die ja dann bei ihm auch einen entsprechenden Hintergrund haben. Und vor dem Hintergrund fiel es mir dann auch irgendwann nicht mehr schwer, das so anzunehmen. Und ich finde auch gerade bei eurer Hörspielproduktion Balthasar ist das sehr gut gelöst worden, weil da stellt sich die Frage gar nicht so sehr, wie sie im Buch im Prinzip gestellt wird oder wie man sie beim Lesen vielleicht erfährt.
Es ist so, ich weiß nicht, ob es im Roman erwähnt wird, das fällt mir jetzt gerade erst auch auf, dass die gesamte Gesellschaft nach der zweiten Bagger-Invasion ja auf Krieg ausgerichtet ist. Ja, der IF, also diese internationale Flotte, kontrolliert die Regierungen bis hinein in die Bevölkerung. Die Propaganda ist allgegenwärtig. Es wird ein Spiel Astronaut und Krabbler oder Astronaut gegen Krabbler gespielt. Das spielen alle auf der Erde. Angst gilt als Instrument der Sicherung. Also die Gefahr von außen ist allgegenwärtig. Und es stellt sich der Verdacht ein, dass die Kinder ganz einfach über die Jahre hinweg genetisch optimiert worden sind.
Ja, wir erfahren ja relativ wenig über die Kinder. Wir kriegen ja im Prinzip nur die Clique hochbegabter Kinder mit, die ausgewählt wurde, auf die Kommandoschule zu gehen. Es gibt so ein paar Hinweise, die in eine andere Richtung deuten, gerade in der Version der Kurzgeschichte, die 1977 erschienen ist. Da wird Ender halt so dargestellt, dass er im Prinzip derjenige ist, also auch der Sündenbock, der dafür sorgt, dass Kinder jetzt und auch in Zukunft eben völlig frei und unbelastet von irgendwelchen Sorgen aufwachsen können und sich ganz unbefangen und unschuldig auch einem Spiel hingeben können, was Ender ja versagt ist.
Ja, und ja, Balthasar?
Ich hatte nur zugehört und bestätigt, also ich höre gerne noch weiter, ja.
Alles klar. Ja, was ich interessant finde, ist auch, dass Ender ein Dritt ist, also ein drittgeborenes Kind. Die Regierung erlaubt nur zwei Kinder. Er hat Geschwister, den älteren Bruder Peter, der ein Soziopath und Sadist ist, ein Teufel. Der wurde von der internationalen Flotte nicht genommen, weil er zu brutal ist. Seine Schwester Valentine war zu sanftmütig und Ender wurde quasi von der Regierung bestellt. Ja, das ist ja schon eine sehr, sehr zynische Geschichte. Aber auch hier muss ich sagen, dass die Regierung sehr tief in die Privatbelange eingreift und dergleichen. Das kommt einem ja bekannt vor. Das ist in solchen Konstruktionen der Science Fiction nicht neu. Und trotzdem, das ist fast schon ein zitiertes Klischee, was Orson Scott Card hier macht. Und trotzdem greift es und es funktioniert. Man denkt die ganze Zeit darüber nach, wie diese Gesellschaft aussehen, würde, obwohl man nur wenige Hinweise bekommt.
Ja, die Hinweise kann man ja aus dem historischen Kontext gewissermaßen ableiten, wenn man sich ein bisschen, sei es intuitiv, sei es kognitiv mit Traumatisierungen mal ein bisschen beschäftigt hat, dann ist natürlich in dem Fall eine massiv traumatisierte Gesellschaft unter einem lang anhaltenden Schock und damit auch in so einer gewissen Form von innerer Taubheit befangen. Und diese Schockreaktion mag dazu führen, dass solche extremen und auch ja, aus unserer Sicht inhumanen Vorgehensweisen in der Regulierung und Reglementierung des gesamten Lebens hin auf die Abwehr einer dritten Invasion ja, nachvollziehbar sind und bildlich vorstellbar sind, ohne dass man jetzt bis ins Detail weiß, was es damit jenseits dieser Überwachung durch die Monitore auf sich hat. Was mich früh fasziniert hat bei dieser Sache, ist die Idee des früh prägbaren Kindes, dass wenn es nicht zu sehr den Konventionen einer bereits existierenden Gesellschaft überwunden ist, auf eine besondere Art und Weise Überlebenskreativität entwickelt, die diese Flotte braucht, um neue Strategien in diesem Abwehrkampf zu entwickeln und umzusetzen. Das erschien mir irgendwie schlüssig, denn es gibt ja immer wieder so diese Fälle von Kindern, die im Kleinstalter herangezüchtet werden für bestimmte Zwecke, sei es nun jetzt kleine asiatische Kinder, die mit 2 Jahren in eine Turnerausbildung geschickt werden und dann im Alter von 4 dann irgendwie hinten über den Rücken Fuß um den Hals herum bis zum Ohr wickeln können. Und man denkt, das besteht ja nur noch aus Gummi, dieses Wesen. Und man mag sich gar nicht ausmalen, wie das vielleicht später mal wird, wenn da die Bänder mal nicht mehr so elastisch sind. Aber in der Zeit unglaubliche Leistungen zu erbringen in der Lage sind oder halt eine Musik musikalische Ausbildung, die dann bedeutet, dass Rachmaninow-Klavierkonzerte von einem Fünfjährigen gespielt werden. Also das ist im Bereich des Menschlichen möglich und deswegen hatte ich an der Stelle keine Probleme, einen Zugang zu finden. Und auch, dass sich eine solche Gesellschaft solcher Mittel bedient, wenn sie sich so existenziell bedroht fühlt, wie uns der Roman es in der ersten Hälfte glauben machen will.
Was in dem Zusammenhang natürlich interessant ist, ist, dass der Roman 1985 erschienen ist, also 30 Jahre bevor das, was wir jetzt gerade zitiert haben, auch wirklich eingetreten ist, beziehungsweise so, dass man es nachvollziehen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob wir vor 30 Jahren umfassend Kenntnis von solchen Manipulationen hatten. Außer jetzt beispielsweise in der Sowjetunion, im Nazireich und in verschiedenen anderen Sachen. Aber das sind ja offensichtliche Systeme, dass diese eher, naja, wie soll man es ausdrücken, diese unterschwellige Propaganda greift. Das finde ich interessant.
Wobei ein Punkt ist eigentlich was relativ Bekanntes, also was es auch zum Beispiel in Deutschland in den endletzten Tagen des Dritten Reichs gab, eben das Motiv des Kindersoldaten und nichts anderes ist Ender ja auch. Und also eine Charakteristik von Kindersoldaten ist eben, dass sie empfänglich natürlich für ideologische Indoktrination und auch einschüchternde Disziplinarmaßnahmen sind. Und so habe ich es auch nochmal in der Wikipedia gelesen. Sie legen eine höhere Risikobereitschaft an den Tag. Und all diese Eigenschaften finden wir auch in Ender vereint. Er ist mutig, er ist experimentierfreudig. Ja, er beugt sich natürlich allen Regeln, die ihm auferlegt werden. Also er widerspricht nicht, er findet immer seinen eigenen Weg, um die Situation in seinem Interesse auch zu meistern, aber er begehrt ja nie auf. Also er macht ja das, was gesagt wird.
Er wird manipuliert und gleichzeitig manipuliert er auch.
Ja.
Wenn er da seine Zusammentreffen mit verschiedenen Bullies auf der Raumschule, er stellt sie so dahin, wenn du jetzt das machst, dann würden aber alle verstehen, wenn du das machst. Diese Situationen kommen immer wieder vor und da sieht man, dass er das System des Manipulierens begriffen hat und es anwendet.
Ich glaube, dass Kinder in dem Alter halt eben diesen Spielgedanken, der dem Roman ja den Titel gibt, noch weitaus tiefer verinnerlichen. Und genau das, was im Roman auch verfolgt wird, Probleme haben, Grenzen zu ziehen, weil sie einfach sich auf so etwas noch viel kompletter einlassen können, weil sie es mehr zu ihrer Realität machen, etwas, was sie als Spiel anzunehmen, auch wirklich durchzudringen und durchzuleben. Erwachsene würden an einem gewissen Zeitpunkt, wenn sie ein entsprechendes, ja, moralisches Rückgrat schon entwickelt haben, auch einen Fortschritt ab einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht auch ablehnen. Sei es innerhalb der Schule, sei es eben dann, wenn es in Szenarien darum geht, wie weit würde ich gehen, selbst wenn ich selbst noch glaube, dass es sich dabei um ein Spiel handelt. Dann schon irgendwie Skrupel einsetzen und eventuell auch ein Charakter sagt, ja, aber das würde ich nachher im Ernstfall nicht tun. Das ist bei einem Kind in dem Alter glaubhaft noch nicht so weit entwickelt.
Balthasar, ging dir das denn beim Lesen so, dass du dich häufiger gefragt hast oder wenigstens doch ab und zu, wie würde ich mich jetzt verhalten? Also, dass du auch versucht hast, das mit so deiner eigenen Einstellung abzugleichen?
Das ist eine gute Frage. Die Frage, warum greifen die Krabbler überhaupt an? Und ist die Nichtverständigung, die existiert zwischen diesen, ja, verfeindeten Parteien, nicht auch zum Teil quasi Schuld derjenigen, die angegriffen werden, kam mir schon beim Lesen, wieso, war meine Frage, wieso wird das so ablehnt oder als sinnlos oder als nicht lösbares Problem seitens der IF und der Regierung postuliert. Als ich den Roman jetzt in der Vorbereitung für das Hörspiel nochmal gelesen habe, klang das alles sehr viel näher an unserer Realität, denn dieses Abschirmen und auch nicht kommunizieren wollen, nicht verstehen wollen, weil man eigene Interessen damit verbindet, das erlebt man ja wirklich jeden Tag zwischen führenden Nationen des 21. Jahrhunderts. Nur damals beim Erstlesen dachte ich schon so gelegentlich, also dieses ganz Stereotype, wir verharren hier auf unserem Standpunkt und mit denen ist keine Kommunikation möglich, die werden uns vernichten. Es ist zweimal uns unter größten Mühen gelungen, das abzuwehren. Sie werden ein drittes Mal kommen und werden wieder stärker sein. Es wird eine Kommunikation oder ein Friedensschluss gar nicht diskutiert. Das war mir ein bisschen aufgestoßen und damals dachte ich halt eben, ja, vielleicht hätte ich da als Charakter im Buch häufiger Fragen gestellt in der Richtung. Denn dass es sentiente Lebewesen sind, ist bekannt. Und wenn ich einen ganz kurzen Exkurs machen kann, gerade heute gelesen, einen Artikel über die Kommunikationsversuche mit Delfinen, die immer weiter Fortschritte machen, sodass es mir schon so die Haare auf dem Rücken aufgestellt hat und gesagt, boah, ist das komplex. Das ist wirklich, das ist auf unserem Planeten eine hochintelligente Spezies mit einem ganz anderen Kommunikationssystem und da Fortschritte zu machen und dort plötzlich vielleicht den einen oder anderen Sprach- und Verständigungsfortschritt zu machen, ist ähnlich groß, ist ähnlich spektakulär vom Gedanken und ähnlich im positiven Sinne aufregend, wie eine solche Kommunikation mit Außerirdischen auch sein würde. Und deswegen denke ich, dass dass selbst in einer solchen Situation wünschen würde, dass die Versuche, eine Verständigung zu erreichen, nie aufhören sollten.
Ja, für mich ist gerade dieser Punkt, fällt dann tatsächlich auch nochmal unter das Stichwort Manipulation. Es ist eben auch nur ein Puzzleteil in dem ganzen Puzzle aus Manipulation. Die Weltöffentlichkeit wird hinsichtlich der Bedrohung der Krabbler ja mehr oder weniger im Unklaren gelassen. Es ist vom dritten Krabblerkrieg die Rede. Dabei ist es ein Angriffskrieg der Menschen mit dem Ziel der Ausrottung. Die Krabbler wiederum manipulieren Ender in dem Gedankenspiel. Peter und Valentine manipulieren die Öffentlichkeit über die öffentlichen Netze. Man findet gerade dieses Motiv der Manipulation in so vielen Situationen in dem Buch. Das ist schlichtweg erstaunlich, ja.
Und es wird auch immer wieder transportiert, dass Ender gesagt wird, niemandem zu trauen und sich auf niemandem zu verlassen. Das macht den Roman jetzt beim dritten Lesen schon so interessant, weil man diese Ebenen, wie das Ganze ineinander greift, ich glaube erst dann mitbekommt, wenn man sich den Roman also mindestens zum zweiten Mal vornimmt, dass man hier sieht, wie weit Manipulation auf allen Ebenen, du hast es gerade gesagt, Axel, funktioniert und sogar tiefgreifend
Ja,
ist.
und in dem Zusammenhang, wie Balthasar dann halt gesagt hat, eröffnet sich eigentlich auch gleichzeitig die Fragestellung der Kommunikation. Was will ich
Ja.
kommunizieren und was kann ich kommunizieren? Die Krabbler selbst wollen ja auch und sie tun es auch. Sie kommunizieren mit Ender, aber Ender scheint ja der einzige Mensch der Welt zu sein, der da überhaupt in der Lage zu ist, die Sendung annehmen zu können von den
Ja,
Krabblern.
er kann sie empfangen, aber er kann sie nicht interpretieren.
Das stimmt, ja.
Also es ist, ich möchte ungern die überholte Sapir-Whorf-Hypothese einbringen, weil sowas macht man heutzutage nicht mehr. Aber 85, also ja, könnte man das noch sagen, dass viele Science-Fiction-Autoren diese These immer wieder anführen, auch wenn sie überholt ist, auch wenn sie nachweislich nicht stimmt, aber als Material für ein Science-Fiction-Roman, in dem es um Verständigung und um Nichtverständigung geht, wird das immer wieder gerne zitiert, weil die Hive Queen ja später erzählt, dass sie nicht verstanden haben, warum die Menschen so reagieren, wenn man ein paar von denen ausschaltet oder umbringt, ganz klar gesagt. Das haben die nicht in deren Programm drin.
Ja,
Die Bagger
das
sind da anders.
genau, da ist ja diese Theorie, dass in einer Kontaktaufnahme die Informationen durch den, also die Grenzüberschreitung durch den Tod peripherer Einheiten übertragen wird. Also man erfährt, dass man eine Grenze überschritten hat, wenn halt sozusagen diese und diese Grenzsoldaten nicht zurückkommen. Das per se ist überhaupt kein Grund, auch nur ein Fan darüber nachzudenken, denn das alles, was zählt, ist diese Information. Und dieses Denken ist natürlich einem so hoch individualistisch ausgelegten Lebewesen, Evolutionskonstrukt wie dem Menschen Absolut fremd. Das ist klar.
Interessant ist auch, dass die Grundlage der Gesellschaft, in der Ender groß wird, der Krieg ist. Das hatten wir ja gerade schon gesagt. Das ist ein fragiler Frieden zwischen dem Ostblock, dem Warschauer Pakt, den es gibt und der sich ausgebreitet hat, und der westlichen Welt gibt. Dass alle zusammen gegen die Krabbler, aber kaum sind die besiegt, fällt der Ostblock interessanterweise über den Westen her. Kaum hat man diesen übermächtigen Feind also in einem interstellaren Krieg vernichtet, ja, vorher sogar mächtige Technologie erforscht, die aus mächtige Krabbler-Technologie erforscht. Man könnte sie zum Wohle der Menschheit einsetzen. Also kaum ist der Baggerkrieg vorbei, haben die Menschen nichts Besseres zu tun, nichts dazugelernt und fallen übereinander her. Auch interessante Ansicht von Scott Card.
Naja, da hat man ja genügend praktische Beispiele, ne?
Ja.
Also
Ja.
von der Allianz gegen Napoleon angefangen, über das Ende des Zweiten Weltkrieges. Da kann man immer wieder, wenn es solche gemeinsamen Anstrengungen gegen einen großen Feind gegeben hat, hat es genau diese Mechanismen gegeben.
Ist bemerkenswert, also dass Scott Card das da keine Alternative zulässt. Das ist völlig legitim. Ja, aber ein anderer Science-Fiction-Autor hätte es vielleicht versucht, anders darzustellen. Nur, ich finde das für Cards Denken konsequent. Nur ich war wirklich erstaunt beim allerersten Lesen.
Man wünscht sich ein Happy End an der
Man
Stelle.
wünscht sich, ja, richtig, man wünscht sich ein Happy End, und man bekommt den ganzen Roman über detaillierte Kampfszenen geschildert, und der letzte Teil des Romans, der wirkt ja äußerst episch. Da vergehen ja in wenigen Sätzen vergehen ja ganze Jahre, ne?
Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe natürlich die allererste, also ich habe die Kurzgeschichte gelesen und dann eine schon überarbeitete Fassung des Buches. Also ich habe das dann mal so in einer Zusammenfassung gelesen, dass die erste Romanfassung gerade am Ende noch durchaus andere Akzente gesetzt hat und nicht ganz so weit ausgreifend geschildert hat. Könnt ihr das bestätigen oder verneinen, wie weit Card seine Erstfassung des Romans gegenüber der Novelle auch nochmal größeren Veränderungen am Ende unterzogen hat, was eben so diesen epischen Wurf nach der Enthüllung des Geheimnisses angeht.
Also in der Kurzgeschichte haben wir eigentlich eher das, was ihr eben euch gewünscht habt, nämlich das Happy End. Ja, also dieser Kriegsaspekt, der danach noch folgt, der kommt dort eben nicht mehr zum Tragen. Es kommt auch diese ganze Geschichte natürlich zwischen Peter und Valentine, beziehungsweise Locke und Demosthenes kommt natürlich nicht vor. Und ja, das Ende ist deutlich knapper und endet dann eben damit, dass die Krabbler-Welt zerstört wurde und mehr oder weniger ist dann erstmal alles okay wieder.
Also hat er mit dem Ende, so wie wir es jetzt kennen, dem Roman eigentlich noch wirklich mehr Tiefe verliehen.
Ja, so sehe ich das.
Ja, das ist gutes Stichwort. Orson Scott Card hat mal gesagt, ein Buch enthält immer moralische Leitlinien, ob der Autor sie nun absichtlich einbaut oder nicht. Am wenigsten Wirkung zeigen die bewusst eingebauten moralischen Leitlinien in der Literatur. Zum einen, weil sie nicht die wahren Überzeugungen des Erzählers widerspiegeln, sondern nur das, was er für seine Überzeugungen hält, oder das, wovon er seines Erachtens nach überzeugt sein sollte, oder das, wovon ihm andere überzeugt haben. Und er führt weiter aus, dass man eigentlich schreiben kann, ohne moralische Absichten einzubringen. Die würden sich quasi ganz von selbst einstellen. Also man kann sagen, dass diese moralischen Implikationen, wenn der Autor sie unbewusst einbaut, wirklich seine wahren ja, moralischen Ansichten sind. Und wir hatten ja schon gesagt, die reine Handlungsebene des Romans erscheint nicht übermäßig komplex, teilweise sogar ja vorhersehbar. Man bleibt ein bisschen skeptisch, was die Kindlichkeit der Protagonisten angeht, weil sie oft ziemlich abgeklärt und erwachsen wirken. Aber dies alles ist letztlich Dramaturgie und dient eigentlich dem Transport einer, ja, Scott beabsichtigten oder nicht beabsichtigten Aussage, die mündet in der zentralen These von John Cassel, der einen interessanten Aufsatz geschrieben hat. Der unschuldige Killer ist im Heine SF-Jahr von 2014 und in Englisch online zu sehen. Kessel sagt, er stellt die Frage nach einem schuldfreien Genozid. Orson Scott Card erzeugt immer wieder Mitgefühl, das wir mit Ender haben. Peter quält ihn, er ist entrissen. Seine Eltern scheinen die Situation nicht zu begreifen oder überhaupt nicht anwesend zu sein. Er ist immer alleine. Und Graf sagt an einer Stelle, dass Ender eben lernen muss, dass ihm nie jemand helfen wird. Und ich möchte mal zitieren aus dem Essay von John Kessel. Immer wieder werden wir bei der Lektüre von Enders Spiel dazu angehalten, das Handeln einer Figur nicht anhand seiner Auswirkungen, selbst wenn diese tödlich sind, zu beurteilen, sondern anhand der Beweggründe der handelnden Person. Und das ist schon eine ganz speziell komplexe Sache. Also, es ist nicht die Wirkung, die wir moralisch bewerten sollen, sondern die Ursache, warum jemand was gemacht hat. Und im Zusammenhang damit, dass Ender ja eine komplette Spezies auslöscht, ist das eine interessante Fragestellung.
Das lädt natürlich zum kontrovers diskutieren richtig ein, denn man denkt natürlich sofort an ja, schuldhafte Verstrickungen, an kriminelles Handeln, an eben Verbrechenstaten oder halt eben auch ja, völkerrechtliche Übertretungen, wenn man mit solchen Dingen zu tun hat. Und natürlich ist die Frage des abzwollen Handelns gegenüber über dem rein ergebnisorientierten Beurteilen ist schon ein wertvoller Punkt, denn es mag durchaus in der Überlegung eines Einzelnen, gerade wenn er dann auch Abwägungen trifft, was ist das wertvollere Ziel, werde ich etwas opfern, um etwas anderes zu erreichen, handle ich aus reinen Verteidigungsmotiven, wie bin ich zu beurteilen, wenn ich, wie Ender halt in diesem Fall, unschuldig handle, im Glauben, ein Spiel zu spielen, ein Szenario durchspiele und dann erst erfahre, was ich da getan habe, ist ein wertvoller Gedanke, aber führt einen natürlich immer zu der Frage, der Beweislast an der Stelle. Gut, bei Ender ist es dann relativ klar, da wird es auch, denke ich, recht schnell zu beweisen sein, dass er als handelnde Figur eben nicht sich über die Konsequenzen seines Handelns im Klaren war. Aber wenn das auf die Entschuldigung hinausliefe von jemandem, der lediglich sagt, auch davon habe ich aber keine Ahnung, das habe ich ja nicht gedacht, das war ja nur, ich dachte, wenn ich auf dieses Flugzeug schieße, da sind doch gar keine Leute drin, und dann feststellt, sind doch leider irgendwie 500 Passagiere ums Leben gekommen, und das dann als Unschuldsbeweis gilt und der Mensch dann exkulpiert wird, das ist natürlich schon nicht ganz ohne. Ich würde nicht sagen, dass ich dafür eine schlüssige Universalantwort hätte, aber ich sehe den Wert der Frage.
Unbedingt, unbedingt. Denn auch Orson Scott Card liefert möglicherweise gar keine Antwort. Ender ist unschuldig. Ist er das?
Also meiner Meinung nach ist das halt gerade dieser Clou, den der Card gelungen ist, dass er tatsächlich einen sowohl moralisch als auch juristisch unschuldigen Charakter präsentiert, der in eigenmächtigem Handeln trotzdem einen Genozid begeht. Und um die Sache im Endeffekt noch delikater zu machen, handelt es sich dann auch noch um ein Kind, also auch ein Kind im Sinne des Gesetzes und damit ein Mensch, der zumindest nach unserem Strafrecht schuldunfähig ist. Was den Genozid betrifft, da hat Kart das alles so angelegt, dass man am Ende zu dem Schluss kommen muss, er wusste nicht, was er tat. Aber es gibt durchaus andere Verhaltensweisen von Ender, wo er sehr wohl weiß, was er tut, nämlich als er Stilton und Bonzo Madrid tötet, auch wenn er das nicht erfährt, dass die im Endeffekt gestorben sind an den Verletzungen. Da wusste er genau, mit wem er es zu tun hat. Da war er aktiv handelnder und da hätte er auch wissen können, was sein Einschreiten oder seine Reaktion für Konsequenzen hat. Also in dem Punkt würde ich ihn juristisch gesehen nicht schuldlos sprechen.
Starke These. Ich sehe
Zumal
das
es,
tatsächlich
ja.
anders. Nein, nach dir.
Es ist natürlich eine besonders interessante Frage, wenn man die Frage der Schuldfähigkeit im juristischen Sinne und die Frage der Schuldwahrnehmung im persönlichen Sinne gegenüberstellt, dann handelt es sich ja bei Ender dann um einen Charakter, der aus dem Schock und aus der Traumatisierung heraus intuitiv dem Gedanken folgt, dass man eine Verantwortung nicht hat, sondern eine Verantwortung wahrnimmt. Und er nimmt die Verantwortung für sein Handeln wahr, wehrt sich gegen die einerseits ihm entgegengetragene einseitige Schuldzuweisung, aber genauso gegen die Exkulpierung und geht den eigentlich einzigen Weg, der es auch ermöglichen wird, aus der Schuldnehmung und aus den Schuldgefühlen herauszukommen. Er versucht, Schritte der Wiedergutmachung zu gehen. Und das macht ihn dann erst zum erwachsenen Charakter. Und an der Stelle eröffnet sich für mich erst die richtige Komplexität des Charakters und auch Romanhandlung.
Ja, deswegen hat der Roman auch absolut seine Berechtigung, weil gerade dieser Punkt klingt in der Kurzgeschichte überhaupt nicht mehr an. Und also da stimme ich dir auch zu. Das ist dann auch das Schöne an dem Roman, dass er diese Entwicklung noch aufzeigt und es sind ja dann auch noch Fortsetzungsromane erschienen.
Ja, und da kommt natürlich dieser Gedanke des gelegentlich vorgetragenen Kritikpunktes, der Roman respektive der Film- und jeweiligen Bearbeitung würden einem solchen Vorgehen, wie es die IF hat, sozusagen ja nach dem Mund reden oder ihn befürworten. Also eine Haltung, die so: Wir dürfen das tun, weil wir es tun können. Und das ist richtig so auf ein anderes Volk in dieser Art und Weise präventiv einzuschlagen.
Also ich glaube, das war auch ein Kritikpunkt, den John Kessel geäußert hat. Er schien damit ein Problem zu haben, dass Graff und Anderson zwar vor ein Gericht gestellt, aber letzten Endes doch auch freigesprochen werden, obwohl sie natürlich letzten Endes den Genozid verantworten müssten.
Ja.
Ja, aber es passt in die Linie der IF hinein.
Ja, also das ist deswegen, der Punkt hat mich auch nicht überzeugt, wie mich auch einige Punkte bei Kessel nicht überzeugt haben. Vor allem, steht natürlich von Anfang an fest, worauf es hinausläuft oder was die im Sinn haben. Und gut, das ist ein Kriegszustand und der Krieg wird mit aller Härte geführt. Und vor dem Hintergrund war es dann nur konsequent, dass sie so gehandelt haben.
Ja, aber wie gesagt, wenn die Auswirkungen zu beur nicht die Auswirkungen zu beurteilen sind, sondern die Beweggründe einer handelnden Person, damit kann man ja auch eine ganze Menge Verbrechen entschuldigen, ne? Wenn das ist eine, finde ich, wichtige Frage, die Kessel stellt. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ich einen Genozid auslöse, und das tut Ender ja noch nicht mal, ist es dann gut?
Nehmen wir
Ja,
doch
also, ja.
mal ein schönes Beispiel, das tatsächlich passiert ist. Es mag in den Reihen der Royal Air Force durchaus ernstzunehmende Diskussionen gegeben haben, im Jahr 1944, 45, dass die flächendeckenden Feuersturmbombardierungen der deutschen Städte zu einem früheren Kriegsende beitragen würden auf dem Weg der Demoralisierung der Zivilbevölkerung. Also ähnlich wie der zumindest behauptete Gedanke, dass der Abwurf der Atombomben auf Japan den Krieg abkürzen würde, weil eine lange und aufwendige und mit viel verlorenem Leben seitens der Amerikaner verbundene Invasion des japanischen Festlandes dadurch vermieden werden könnte. So hat man da mal so zwei Beispiele, bei denen man einfach jetzt nächstes Mal nur die postulierten Absichten annehmend, bei dem Absichten vielleicht auch tatsächlich einen guten und positiven Hintergrund hatten, nichtsdestoweniger zu unglaublichen Zerstörungen und Menschenverlusten geführt haben. Genau an diese Stelle berührt ja eine solche Frage der Schuldfähigkeit über die Absichten. und ja, führt dann auch zunächst mal zu Exkulpierungen, sprich, dass General Harris Denkmäler in England bekommen hat und auch dann erst 50 Jahre nach Kriegsende langsam ein Umdenken in England stattgefunden hat, dass das vielleicht doch eher etwas mit den Experimenten zu tun hatte, wie man Feuerstürme waffentechnisch aufbaut. Genauso wie in den USA dann auch die Gedanken mal diskutiert wurden, dass man halt eben gerne mal ein Live-Experiment hätte, wie die Atombombe denn auf Menschen wirkt. Und somit ist das ja nicht so linear zu beantworten, denn wer kann denn in das Herz eines Menschen sehen, um dann zu glauben? Ist es denn wirklich, wird es denn geglaubt, dass man wirklich denkt, wir nehmen hier in Kauf, dass 40.000 Menschen an der einen Stelle ums Leben kommen, aber dafür werden ganz sicher 400.000 gerettet? Wer will beurteilen, ob das stimmt, ob der Gedankenarzt dieses Menschen wirklich existiert hat?
Ja, das ist eine in der Philosophie immer wieder ge gestellte Frage. Würde ich ein Kind opfern, um 1.000 andere zu retten? Weil das ein bestimmte, wie war das, einen bestimmten Immunstoff hat. Ja, das ist ja theoretisch, wird es immer wieder in der ethischen Diskussion angebracht. Und das ist ein Punkt, der zeigt, dass Orson Scott Card sich in dieser Fassung des Romans durchaus mehr Gedanken gemacht hat, als einfach nur irgendwelche Ballerspiele in der Schwerelosigkeit zu spielen. Ja, noch ein anderes kontroverses Zitat möchte ich anbringen, aus dem April 2014 im Atlantic erschienen, geschrieben in einem Essay von Noah Berlatsky. Den Link stellen wir in die Shownotes. Da schreibt er unter anderem auch über Orson Scott Card. Card benutzt die Invasion durch übermächtige Außerirdische nicht, um Expansion und Völkermord des Westens zu kritisieren, sondern um sie zu entschuldigen. Das ist hart, oder?
Das ist echt heavy. Denn man kann es fast sich nicht vorstellen, dass jemand, der behauptet, den Roman gelesen zu haben, das anders gemeint haben könnte als eine Einladung zur kontroversen Diskussion, bei der sich sofort die Majorität meldet und sagt: Hey, nein, so verstehen wir das mal nicht. Denn ich sehe überhaupt keinen Grund für diese Annahme. Denn speziell das komplett traumatisierte Handeln von Ender, nachdem er erfahren hat, was er da getan hat, setzt einen so starken Empathieimpuls in die Geschichte, dass man sich diesem Gedanken wirklich nicht anschließen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, welche Argumentation ihn zu dieser Aussage geführt hat.
Ja, und vor allem, Balthasar, um da auch nochmal auf den Punkt zurückzukommen, den du auch schon im letzten Podcast geäußert hattest, es ist auch einfach eine irrige Annahme, Autoren würden ihre Charaktere oder gewisse Handlungen einfach als Sprachrohr so eins zu eins für ihre eigenen Ansichten übernehmen. So höre ich das jetzt auch so ein bisschen aus dem Zitat heraus, als hätte Card damit dieses und jenes sagen wollen. Er sagt im Prinzip gar nichts. Er erzählt eine Geschichte und diese Geschichte wirft Fragen auf und dann kann man sich darüber auseinandersetzen, so wie wir das jetzt tun. Aber ja, wie gesagt, so ein kontroverses Buch. Es gab noch ganz andere Kritiken. Es gibt ja diese Kritik, dass Parallelen zwischen Enders und Hitlers Biografie gezogen
Ja.
wurden. Ja, solche Sachen.
Von, wie heißt sie, Elaine Rendell oder so ähnlich. Aber da distanziert sie sich ja, glaube ich, mittlerweile selbst von,
Ja.
dass das eine absurde These ist. Nur es ruft die Leute schnell auf den Plan. Es geht um Genozid, es geht um Militarisierung. Da überliest man viele Dinge, die ihr herausgearbeitet hat, sehr schnell, sehr gerne. Einfach weil man selbst schon darauf programmiert ist, das einfach nur so zu kritisieren, weil diese neuralgischen Punkte da angesprochen werden und man das letzte Kapitel, das ist das wichtigste Kapitel ist, überhaupt gar nicht so zur Kenntnis nehmen möchte, weil es nicht passt in die Argumentation.
Ja, weil es natürlich auch eine bequeme Kritiklinie ist, die da
Genau.
gefahren wird. Denn das Militär ist eigentlich immer ein dankbares Schussziel, eine Zielscheibe, auf die eigene Kritikpunkte schnell projiziert sind. Und ich erinnere mich an ähnliche Diskussionen und Anwürfe gegen Heinlein bei seinem Sternkrieger-Roman. Da wurde dann halt eben auch aufgrund der eher im Konservativen angesiedelten politischen Haltung Heinleins wurde dann gleich draus gedreht, dass er diese Art dieser Führung, die sich ja ein bisschen so ähnlich abspielt in gewissen Aspekten wie jetzt bei Ender's Game, das Wort redet und das einfach toll findet, außer Acht lassend, dass eben ein Schriftsteller, der lebendige Figuren entwickelt, selbstverständlich auch Figuren entwickeln kann und wird, die überzeugend dargestellt und in sich stimmig sind, die aber mit seiner persönlichen Meinung nichts zu tun haben müssen.
Ja, und selbst wenn die Meinung eines Autoren, die er außerhalb seiner Romane äußert, völlig abstrus und nicht nachvollziehbar ist, so darf er sie doch äußern. Und man muss es akzeptieren, dass er das tut. Eine aufgeklärte Gesellschaft muss damit klarkommen. Aber man darf dagegen auch seine eigene Meinung äußern. Es ist eine Frage des Niveaus. Aber das, wie wir dieses Zitat gerade eben gehört haben, das zu generalisieren und sagen, Orson Scott Card ist ein Konservativer, ein Homophober und er ist auch noch Imperialist und noch was. Und das direkt auf den Roman zu applizieren, da habt ihr völlig recht, das funktioniert einfach nicht. Und das greift auch bei Ender's Game gar nicht.
Ja, man sollte doch zumindest immer auf die Primärquellen zurückgreifen und die Dinge untermauern. Und wenn man dann den Verdacht hat, da wurde halt eben vor den letzten Kapiteln schon abgebogen und gesagt, wir wissen schon, wohin das geht, und dann bequeme Kritik formuliert wird, dann muss ich sagen, es ist einfach an der Stelle unseriös. Das
Genau.
wird der Sache nicht gerecht, denn man sollte den Roman anhand dessen beurteilen, wie er auch wirklich geschrieben ist. Und nicht nur mit dem linken oder mit dem rechten Auge schauen.
Genau, das finde ich ist ein wunderbares Schlusswort. Noch ein letztes Wort, ein, zwei letzte Worte, Axel.
Ich kann mich nur dem Gesagten voll und ganz anschließen.
Das, genau, das tue ich auch. Und ja, das war's. Vorerst von Ender's Game oder über Ender's Game. Ich freue mich sehr, Balthasar, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns diesen super interessanten und wirklich tollen Roman nochmal zu diskutieren. Ja, wie gesagt, danke, dass du da warst. Das war wieder äußerst spannend. Man könnte noch stundenlang weitermachen, aber die Zeit ist knapp und ich würde vorschlagen, wir verabschieden uns. Axel?
Ja, ich bedanke mich auch nochmal bei dir, Balthasar. Ich finde, du solltest wirklich auch Ambassador of Ender's Game werden, weil du hast nicht nur mit deiner Hörspielproduktion dich des Stoffs angenommen und da wirklich nochmal was Neues draus gemacht, sondern wir haben es beim letzten Podcast und auch heute wieder gemerkt, das macht einfach Spaß, dir auch zuzuhören, weil du hast dir so viele Gedanken gemacht über diese Geschichte und gehst da wirklich auch mit einer Haltung ran, die beeindruckend ist, finde ich, weil du lässt ja einfach auch viel offen und genau das hat das Buch eigentlich verdient. Deswegen, ja, vielen Dank, dass du heute nochmal dabei warst.
Herzlichen Dank euch beiden auch für die netten Worte. Es macht ja einfach ganz grundsätzlich Spaß, über Science Fiction zu diskutieren und dann auch noch mit so aufgeschlossenen und intelligenten Gesprächspartnern wie ihr seid. Es ist einfach eine Freude und keine Arbeit. Und von daher hat es mich sehr gefreut, noch einmal Teil des Podcasts zu sein.
Okay, vielen Dank, Balthasar. Das war's von Sigma 2 Foxtrot, von mir. Ich bin Mirko.
Ich bin Axel.
Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ciao.